Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Wir sind zurück aus Zypern, Sonne, Wind und viel Input. Die letzten beiden Folgen waren zwar wärmer, aber hatten auch viele Überraschungen. Heute wird's aber ernst, denn wir sprechen über eine Frage, die bei vielen für Unruhe sorgt. Egal, ob sie schon eine Immobilie haben oder kurz davor stehen. Was passiert eigentlich, wenn ich mir meine Rate nicht mehr leisten kann? Steigende Zinsen, höhere Lebenshaltungskosten und plötzlich wird die monatliche Belastung zur echten Herausforderung. Wir sprechen heute genau über das. Was passiert im Ernstfall? Welche Möglichkeiten gibt es? Und wie kann man sich vorher absichern? Mit dabei unsere drei Finanzexperten. Bereit für Klartext und konkrete Tipps. Hallo Sören, Kevin und
Hallo.
Nicole.
Hi
zusammen.
Hallöchen.
Hallöchen, Hallöchen.
Na, wieder ins kalte Wetter gewöhnt?
Ja, grausam.
Nein, eigentlich nicht. Ja. Also eigentlich denke ich die ganze Zeit, warum sind wir überhaupt zurückgeflogen?
Ja, hätten wir ein bisschen da bleiben können, ne?
War schön Schnee. War so ein bisschen Weihnachten und so dazwischen, ne?
Ja, ganz ehrlich. Weihnachten.
Ach, kann man auch mal ausfallen lassen.
Aber ist doch schön jetzt. Es ist zwar knackig kalt, aber ist doch schön.
Hier comes the sun. Nü, 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 nü. Oh Gott.
Bevor Kevin weitersingt,
hat Nicole jetzt den Durchblick.
Ja, ich sehe euch zumindest wieder.
Wir kommen zum Fail der Woche und Nicole hat den Durchblick und vielleicht auch eine Geschichte für uns.
Eine Geschichte zum Durchblick haben oder eine Geschichte
zum Fail der Woche?
Ja, es ist fast so ähnlich. Mit Durchblick, ohne Durchblick, scheißegal. Nein, Quatsch. ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen ganz, ganz lieben Bestandskunden, der mit seinen Privatkrediten und Co. bei mir ist, leider mit der Baufinanzierung noch nicht. Und er setzte sich so an meinen Schreibtisch, wir haben Kaffee zusammen getrunken, er war super entspannt und sagt zu mir, hör mal, hast du eine Idee? Ich sag, die habe ich, wofür? Ja, ich habe seit 3 Monaten meine Baufinanzierungsrate nicht zahlen können.
Oh.
What? Oh. Und dann sitzt du hier noch so entspannt? Ja, was kann ich denn jetzt machen? Naja, also, wenn du die Möglichkeit hast und das Geld da ist, bitte überweise sofort, gehe nicht über los. Oder aber nimm mal den Telefonhörer in die Hand und rufe deinen Bankberater an, vereinbare einen Termin und spreche offen und ehrlich über diese Dinge, die dich gerade belasten oder warum es nicht funktioniert. Aber ehrlich gesagt, war ich total überrascht, wie man noch so entspannt sein kann wie er.
Das ist also schon wirklich so kurz vor Krieg, ne? Kurz vor Krieg mit der Bank.
Ja, vor allen Dingen
3 Monate.
Ja, genau.
Also 3 Monate ist ja wirklich heftig, ne?
Ist schon
also
Brett.
Ich sage tatsächlich in jedem Gespräch, wenn wir den Darlehensvertrag durchgehen, heißt es immer, passt auf. Wenn irgendwas mal passiert, irgendwas kommen sollte, ihr es abschätzen könnt, meldet euch direkt. Ne? Und 3 Monate ist halt, außer wenn du jetzt vielleicht irgendwie eine Zeitmaschine hast und nochmal zurückreisen kannst, ist 3 Monate schon...
Ja, schön. Auf meine Frage hin, ob er denn schon Post bekommen hat von der Bank, die nicht ganz so nett war, machte er seine Jacke auf. Holte hier aus der Innentasche einen ganzen Stapel Papiere raus. So, hier, bitteschön. Da habe ich ihn angeguckt und sag, was ist das denn? Ja, das ist die ganze Post von der Bank. Okay.
Lass mich raten, er hat sie nicht geöffnet.
2 nicht von 5.
Die ersten noch.
Okay, der Männer hat da 3, mehr als die Hälfte hat er geöffnet.
Hat er geschafft und... Herr XY, vielleicht ist Ihnen im stressigen Alltag untergegangen. Bitte überweisen Sie jetzt. Wir konnten leider nicht abbuchen. Das war der erste.
Das ist die erste.
Das ist ja
genau,
noch nett.
Das ist die nette Variante, ja.
Der zweite Brief war genauso nett. Teilen Sie uns doch bitte Ihre IBAN mit, damit wir wieder abbuchen können. Oder überweisen Sie spätestens am so und so vielten beide offene Raten. Boah. Haben wir uns auch mal nicht drum gekümmert. Ja, haben wir mal geflasht in der hier
jetzt knallt's.
Jackentasche gelassen. Brief Nummer 3. Lieber Herr XY, bitte zahlen Sie die offenen Raten bis zum Tag X. Inklusive, das war noch nicht mal viel, Mahngebühr, ich glaube 5,50 Euro. Sollten Sie Zahlungsschwierigkeiten haben, bitte setzen Sie sich mit unserem Kreditoffice auseinander und versuchen Sie einen Zahlungsplan zu erstellen oder uns mitzuteilen. Nix. Daraufhin folgte dann wahrscheinlich Brief 4 und 5 und die waren noch zu. Und was soll ich euch sagen? Ich habe sie nicht geöffnet. Ich wollte nicht mit diesem Thema. Ich konnte es nicht. Ich habe ihm gesagt, mach dir ein Fläschchen Sekt auf oder was auch immer. Nein, Scherz beiseite. Also ich habe ihm gesagt, du musst dich drum kümmern, bitte ruf die Bank an, wenn es da irgendein Problem gibt und du verstehst es nicht, darfst du dich natürlich gerne melden. Und wir versuchen ja wie immer, den Samariter zu spielen und zu helfen. Aber in dem Fall war es dann so, was nachher rauskam, er hat leider seinen Bruder verloren, Todesfall. Dann ist noch irgendwas innerhalb der Familie passiert. Und dieses entspannte bei mir sitzen und einen Kaffee trinken, der war gar nicht entspannt. Der war sowas von überhaupt nicht entspannt, eher unentspannt und nahe einer Depression. Das kannst du aber so einem stumpfen Banker nicht erklären, ne? Der sieht, da kommt Summe X rein, warum kann nicht abgebucht werden, warum bezahlst du nicht, du Vogel, die Kohle liegt am Konto. Es ist nicht so, als wäre die nicht da. Also eigentlich, ne, es ist einfach nur eine Überforderung gerade gewesen, glaube ich.
Oh, das ist ja noch bitterer dann eigentlich, das Geld normalerweise da und einfach nur es quasi, ich nenne es jetzt mal organisatorisch nicht hinbekommen.
Ja.
Ja, ich meine, die Bank kann es natürlich nicht riechen in dem Moment, ne? Also
nee,
muss man vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen, aber zum Hörer zu greifen oder so, zumindest mal irgendwie nachzuhorchen und ein bisschen auf Verständnis.
Ja, vielleicht auch einfach zu sagen, ey Jungs und Mädels, tut mir leid, ich hatte leider, mein Bruder ist verstorben, das ist noch passiert. Sorry, ich überweise jetzt sofort und ihr dürft natürlich weiterhin abbuchen. Aber es ist nochmal gut ausgegangen. Wir kennen natürlich auch andere Geschichten, wo es dann Richtung Zwangsversteigerung, Hausverkauf, was auch immer geht.
Oha. Worst case.
Yes. Okay. Jetzt kommt Rebecca, ja sicher gleich nochmal im Hauptteil. Scheiße.
Genau,
jetzt
haben wir richtig Angst. Rebecca hatte jetzt vor allen Dingen ganz viele Fragezeichen im Kopf. Was war das alles nochmal? Was waren die Begriffe hier genau?
Ja, yeah, das kommt gleich hoffentlich nochmal. Jetzt, bevor es aber weitergeht, kommen wir erstmal zum Zaster-Tagebuch. Und ich glaube, da hat auch Nicole etwas für uns.
Boah, die muss ja heute richtig arbeiten.
Nicole,
ey,
ja!
Nicole, was hältst du davon, Kevin und ich gehen mal kurz einen Kaffee trinken? Oder was anderes
Leckeres? Ja, weil ihr beide ja auch so viel Kaffee trinkt, ne?
Ja, deswegen sagte ich ja was anderes Leckeres.
Aber
wenn du dann fertig bist mit deinem Monolog, dann...
Aber in meinem Monolog, okay, mein lieber Sören, geht es auch...
Mal wieder um mich,
das Thema,
klar.
Kaffee.
Ach so, okay.
Weil, liebes Tagebuch, wenn selbst die Kaffeemaschine streikt, ist die Überschrift meines Tagebuchseintrags.
Oh.
Danke für die Überleitung.
Ja, ich wusste das. Ich habe den sechsten Kaffeesinn.
Genau.
Nee, das hast du hier aus dem Kaffeesatz gelesen. So.
Ah.
Hilfe. Darf ich?
Ja,
bitte. Lass uns mal mit dem Kaffeeklatsch starten.
Okay. Liebes Tagebuch, heute war so ein Tag, da kommst du ins Büro, hast einen festen Plan, heute wird produktiv gearbeitet. Und dann? Die Kaffeemaschine blinkt beleidigt, leer. Der Drucker meldet sich schreiend, kein Papier. Der Finanzierungsantrag wartet geduldig wie mein Koffeinpegel auf dem Nullpunkt. Ich stehe da, umringt von Technik, die offenbar kollektiv beschlossen hat, wir machen heute mal einfach Pause. Und ehrlich gesagt wollte ich kurz mitstreiken, aber dann atmet man einfach mal tief durch. Zum Glück war die Luft nicht leer. Besorgt Papier, streichelt die Kaffeemaschine, liebevoll wach und bringt endlich den Antrag raus. Denn auch wenn es mal klemmt, am Ende zählt nicht, wie viele Geräte rumzicken, sondern dass wir trotzdem liefern. Mit Herz, Humor und einer großen Portion Kaffeeliebe. Für meine Kunden, für unsere Kunden gilt wie immer, Finanzierung läuft. Sören schüttelt den Kopf.
Ja, wegen der
auch wenn der Büroalltag manchmal auf Standby steht. Liebes Tagebuch, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ohne streikende Technik, deine Nicole. In Klammern, Team Technik, aber nur wenn sie funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, ruf Sören an.
Und dann macht Sören
Schnips.
Und dann funktioniert die Technik.
Sören, was war denn da mit deiner Technik im Hintergrund los?
Ja.
Das war jetzt wirklich, habt ihr es auch gesehen? Da war so ein Blitzanschlag spontan, ne?
Ja,
und da war ein Teddy, glaube ich.
Ein Teddy?
Habe ich einen Teddy gesehen?
Ja.
Ach, von Joy, ne? Dieses Viech.
Ja, genau.
Ja, von dem Hund.
Ich weiß aber nicht warum. Aus irgendeinem Grund ist der Hintergrund kurz weggefallen und dann hat man die reale Welt hier hinter gesehen.
Oh, scheiße.
Wie, du sitzt gar nicht auf einem blauen Sofa?
Doch, klar. Aber ich habe, aber hinter mir ist keine Giraffe.
Oh. Ja, aber du müsstest dir vielleicht noch mal ein Sitzkissen unterm Popo legen, weil du die Couch ist schon ein bisschen durchgesessen, so wie es aussieht.
Ja, wir haben ja auch schon jetzt einige Folgen gedreht.
Ja, stimmt.
Ja, irgendwann ist das. Irgendwann passiert das.
Das ist so, wollen wir eigentlich mal anfangen oder wie sieht das aus?
Womit?
Wir haben doch schon angefangen. Vor einer Viertelstunde.
Ach so.
Das war in dem
Kevin,
Moment,
du brauchst mal so eine Uhr wie Flavor Flav. Der hatte doch immer so eine Uhren ne?
Wer?
Was Flavor Flav? Auf MTV. Es gab doch diesen einen, der hatte immer so eine riesen Uhr als Kette. Das bräuchte Kevin.
Witzigerweise, ich dachte jetzt.
Mola Besi oder wie der hieß.
Weißt du, wo ich dran dachte, Rebecca?
Es
gibt bei Alice im Wunderland, gibt es doch auch den
Kanickel. Oh ja, stimmt, das Häschen!
Ja, und ich dachte, das wäre die englische Bezeichnung von dem.
So.
Weil der Rest hätte gepasst. So ein bisschen durch den Wind ist er meistens. Macht immer Stress, weil es nicht schnell genug geht. Vor allen Dingen, wenn Freitag nach 12 Uhr ist, dann wird er ganz hibbelig. Wie so ein Hase halt, ne? Und hoppelt ganz schnell nach Hause.
Kommen wir doch mal zum Hauptthema. Was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr zahlen kann? Wie reagieren Banken und was bedeutet das konkret für mich?
Ja, wir haben es ja gerade in dem Fail der Woche schon gehört, wie so die klassische Herangehensweise ist in so einem Fall. Also wenn du tatsächlich nicht in der Lage bist, deine Rate zu zahlen oder es vergisst oder es mal untergeht oder das Konto mal nicht gedeckt ist und du einfach keinen entsprechenden Dispo eingetragen hast, dass die Rate durchgehen kann, bekommst du von einer guten Bank erstmal einen Anruf relativ zügig, wo es dann heißt, du, was ist denn da los? Wir würden es jetzt nochmal probieren, die Rate einzuziehen und dann ist die Sache auch schon durch. Das ist so der Best Case. Es kann aber auch, also es gibt auch Banken, die dann diesen Anruf nicht tätigen und direkt mal erst ein freundliches Schreiben rausschicken an die Kunden und sagen so, bitte lieber Kunde, da ist dir bestimmt was durchgerutscht, überweis die Summe bitte oder die ziehen es auch dann nochmal ein. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Dann gibt es meist dann, wenn selbst das nicht passiert ist, einen nächsten Brief, dann also die zweite Erinnerung sozusagen, die wird dann schon mal ein bisschen deftiger, wo dann schon mal aufgezeigt wird in dem Brief, was denn so die Konsequenzen wären.
Dann kommt erst ab Brief 3.
Achso, ja okay, unterschiedlich. Dann
der zweite ist meistens ja nochmal die nette zweite Erinnerung. So in Form von, ach, vielleicht hast du nicht nur die erste Rate übersehen, sondern du hast auch den ersten Brief übersehen.
Okay, also ich habe damals immer, als ich noch in der Bank tätig war, habe ich immer gleich den Bösen rausgeschickt als zweiten.
Direkt als erster. und danach hast du angerufen, das erste Mal. Brief und dann angerufen, um zu gucken, ob du die Wogen noch glätten kannst.
Genau, ja.
So einer bist du.
Ja, also
dann sind
wenn der
wir
zweite
ja froh,
dann,
dass du nicht unser Bankberater bist.
Ja, da freuen sich, glaube ich, ganz viele, dass ich das nicht mehr bin.
Ich glaube auch.
Naja, egal. Und wenn auch der zweite dann nicht dafür gesorgt hat, dass du dich jetzt bewegst und die Rate dann doch zahlst, dann kommt der böse Brief von der Bank, wo dann offensichtlich auch nochmal die Konsequenzen aufgezeigt werden. Was ist eigentlich, wenn ich die Rate wirklich dann nicht mehr tragen kann? So, das ist erstmal so der klassische Ablauf, also dieses Mahnverfahren, so nennt es sich dann schlussendlich, ne, wo du die verschiedenen Stufen durchlaufen musst quasi. Da kommt dann zwischendurch, ich glaube, ab Brief 2 bei mir, ab bei euch Brief 3 gibt's auch eine Mahngebühr oder eine Servicegebühr dafür, dass diese Schreiben erstellt wurden, so dass diese ganze Nummer auch ein bisschen teurer wird als die eigentliche Rate dann im Prinzip, ne?
Ja. Und ganz wichtig ist, Rebecca, auch da zu wissen, wir sprechen ja hier häufig in unserem Podcast in erster Linie eigentlich immer über das Thema Baufinanzierung. Das gilt natürlich genauso für alle anderen Kreditarten auch. Also das ist genau das Gleiche. Auch da, ne, je nachdem, mit welcher Bank du sprichst, hast du halt einen unterschiedlichen Ablauf, wann kommt welcher Brief. Aber die grundsätzliche Reihenfolge ist eigentlich immer identisch. Wir reden immer darüber, du wirst erinnert, erst nett. Dann halt ein bisschen deutlicher. Dann reden wir irgendwann über das Thema Mahngebühren und dann kommen, ne, also dann kommen die ganzen Zusatzkosten obendrauf. Mhm. Und der schlimmste Fall, und dann unterscheidet sich ein bisschen, reden wir vom Ratenkredit oder reden wir im Zweifel von einer Baufinanzierung, ist quasi in dem absoluten Worst Case, der passieren kann.
Ja, dann, aber es ist ja auch ein bisschen okay, Zeit, die ins Land geht. Entschuldigung. Bis es denn überhaupt dazu kommt, dass ein Mahnbescheid rausgeht, das dauert ja auch ein paar Wochen, Monate. Passiert ja nicht sofort.
Genau.
Sorry, ja, klar, das wollte ich nicht unterbrechen.
Nee, das ist ja ein langer Prozess, das ist schon richtig. Ich dachte eigentlich, du steigst jetzt ein und fängst an zu erklären, was dann die Worst-Case-Situationen sind bei den Krediten. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Weil ich wollte den Spannungsbogen so aufbauen. Weißt du, der sollte so wachsen und dann.
Aber vielleicht zu dem zeitlichen Aspekt noch, es werden natürlich dann auch Fristen gesetzt in den Schreiben, in der Regel 2 Wochen, innerhalb dieser 2 Wochen musst du zusehen, dass diese Rate, die du dann versäumt hast, auf jeden Fall nochmal gezahlt werden muss. So, und dann kannst du es dir ausrechnen, ne? Wenn 3 Briefe, dann sind es nachher 6 Wochen, je nachdem, wenn im ersten Brief schon auch nur 2 Wochen gesetzt werden als Frist. Also so die Richtung, ne? Meistens.
Ja.
Die Zeit hast du. Aber dann musst du auch echt zusehen, weil sonst, und jetzt kommen wir wieder zu dem Spannungsbogen zurück, haben wir ein Thema.
Knast?
Ja,
noch
es
nicht.
Ist Knast, genau. Also doch, es ist direkt Knast. Also du gehst sofort ab in den Bau.
Kevin schreibt einen Brief, die antworten nicht, Knast.
Also du kannst froh sein, dass wir in Deutschland sind. In Amerika gab es dann noch teilweise länger noch die Todesstrafe. Ich weiß nicht, haben die noch welche?
Ja, kommst du, bist du gleich auf einen elektrischen Stuhl geschnallt.
Und dann ist sofort Ende.
Genau. Sören und Kevin kommen dich persönlich abholen mit der Hab-mich-lieb-Jacke, damit du dich auch nicht mehr wehren kannst.
Ja.
Und dann geht's ab ins Kittchen.
Dann geht's erstmal Tacheles. Nein. Also Knast ist nicht das Thema, aber wir haben 2 andere Sachen, die dann irgendwann passieren. Also Banken geben halt bei einem Privatkredit zum Beispiel irgendwann dieses Thema halt ab. Weil das ist ja auch, am Anfang macht das noch ein Bankberater wie früher Kevin. Und irgendwann soll aber der Bankberater Kevin auch wieder was anderes machen, weil wenn keine Reaktion kommt, ist das einfach nur verlorene Arbeitszeit. Das heißt, irgendwann gibt eine Bank sowas zum Beispiel an sogenannte Inkassobüros ab. Das heißt, die übernehmen dann das Ganze, melden sich bei dir, leiten dieses ganze Mahnverfahren ein. Und bei einem Ratenkredit, wenn du dich halt gar nicht rührst, ist irgendwann die schlimmste Konsequenz, die passieren kann, das Thema Pfändung. Darüber sollten wir übrigens auch mal in Zukunft, finde ich, nochmal reden. Was hat es eigentlich damit auf sich? Da kann ich euch so viele Schmankerl aus meinem früheren Berufsleben erzählen, weil ich ja meine Pfändungsabteilung die geleitet habe. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen, das Thema.
Echt?
Ja.
Cool.
Ja. Also machen wir jetzt hier einen Cliffhanger, Sternchen dran.
Genau.
Was bedeutet Pfändung? Siehe in den nächsten Wochen. Punkt.
Genau.
Ja. Und das Thema Privatkredit haben wir, glaube ich, eh in der nächsten Folge. Vielleicht kann man dann da auch nochmal drauf eingehen. Aber wir können
nochmal
einen
Cliffhanger machen für Pfändung.
Warte kurz, Cliffhanger, Privatkredit, da gehen wir auch noch drauf ein in den nächsten Wochen.
Ja, weiter. Tada.
Schwupp.
Nicole, wolltest du da irgendwas sagen? Ich habe das Gefühl, du wolltest irgendwas erzählen. Nein?
Was ich sagen wollte war, liebe Community, falls ihr einen Bankberater habt, der doch etwas netter ist wie unser Kevin, der nicht bei dem 2. Brief direkt droht mit Mahnbescheid, könnte es vielleicht sein, dass er euch auf eine Tasse Kaffee in die Bank einlädt und mit euch darüber spricht, wie man gegebenenfalls eventuell vielleicht mal gucken, das Darlehen auch strecken könnte.
Ja,
jetzt sind wir aber sehr
eine gewisse Laufzeit in einem Vertrag haben, egal ob Baufinanzierung, Privatkredit, was auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, und der zahlt als Beispiel 1.000 Euro. Bleiben wir mal beim Privatkredit, weil es ist einfacher. Und es sind schon 4 Jahre ins Land gegangen. Das heißt, er hat von seiner Summe ja schon einen großen Teil weggetilgt. Könnte man vielleicht gucken, ob es Sinn macht, den Kreditvertrag um diese 3 Jahre, wie gerade gesagt, nochmal zu verlängern, um damit den monatlichen Betrag zu strecken. Also das heißt, man zieht den Kredit in die Länge bis maximal, je nach Bank, 120 Monate. Gibt auch Banken, die machen 180 Monate. Da reden wir über 15 Jahre. In der Zeit, somit schmälerst du deine monatliche Rate und hast gegebenenfalls das Glück, dass diese Rate dann besser in dein Portemonnaie passt. Hast du aber so einen Bankberater nicht oder es passiert relativ kurz am Anfang, gibt es die Möglichkeit, meiner Meinung nach, nicht darüber nachzudenken, wie können wir Kredite vielleicht in die Länge ziehen, maximal oder strecken, damit es für den Kunden wieder ein bisschen attraktiver im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto aussieht. Jungs, oder?
Ja, lass uns das dann auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen, wenn wir über Privatkredit, gerne nochmal aufnehmen.
Ja.
Aber müssen wir mal klar, zurück also vielleicht ein Satz noch, es gibt auf jeden Fall von der Bank aus natürlich auch immer irgendwelche individuellen Möglichkeiten, ne? Also, dass man sich irgendwelche kreativen Dinge ausdenkt, um irgendwelche Lösungen zu finden, wie auch immer die aussehen mögen. Aber ja, ich sag mal, lass uns von den Klassikern ausgehen.
Deswegen, kein Knast, dafür bitte 200.000 Euro Bausparer.
Zum Beispiel. Ja. Aber Sören, du hattest angefangen mit der Konsequenz.
Ja, wir waren ja, also Worst Case 1, Pfändung, Hashtag, machen wir in den nächsten paar Wochen irgendwann nochmal separates Thema. Worst Case bei der Baufinanzierung, auch darüber müssen wir reden. Und die, ich würde jetzt nicht sagen, die ist heftiger, sondern die ist vielleicht nochmal, die hat nochmal eine andere Tragweite, ein anderes Gefühl. Stell dir vor, lieber Rebecca, du hast da jetzt dir so ein richtig schickes, schönes Häuschen gekauft. Da sitzt du dann abends, die Sonne geht unter und du zeichnest gemütlich eine weitere Giraffe. Und wenn du dann die Raten nicht zahlst, dann ist der schlimmste Fall, der dann passieren kann, ist, dass das Haus zur Zwangsversteigerung gegeben wird. Und dann sitzt du da nicht mehr, weil dann Haus nicht mehr da.
Ja, krass. Aber bis es zur Zwangsversteigerung kommt, sprechen wir hier locker über 6 Monate mindestens, bis die Bank das Ding mal eingestielt hat. Dann kommt noch der Gutachter, die machen ein Gutachten, dann brauchst du einen Termin beim Amtsgericht. Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, vor dem Termin der Zwangsversteigerung mich mit der Bank zu einigen, dass vielleicht ein anderer Mensch dieses Haus kauft, ich weiter drin wohnen bleiben kann, aber zur Miete. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten. Aber das Allerwichtigste, egal bei was, ist, dass du, lieber Kunde, mit deinem Bankberater offen und ehrlich über deine Probleme sprichst. Weil er sieht nur Papier, er sieht nur, die Zahlen funktionieren nicht, die Zahlungen funktionieren nicht, aber der weiß ja gar nicht, warum.
Naja, aber Fakt ist nachher auch, dass dein Haus weg ist, sofern du deinen Ratenzahlungen nicht nachkommst.
Es war jetzt nur der Blick für Worst Case. Ich glaube, dass klar ist, dass du Dinge machen kannst und dass es Möglichkeiten gibt. Mhm. Da kommen wir jetzt eh noch letztlich zu, aber ganz wichtig ist klar zu haben, was ist das, also ich glaube, das ist für viele halt auch wichtig. Für dich ja, Rebecca, für dich war die Frage auch. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Ja.
Nein, wir reden nicht über Knast, aber wir reden über Pfändung. Herr Steck kommt noch. Oder wir reden über Zwangsversteigerung. Das heißt, ganz einfach formuliert, wenn du bis dahin nichts getan hast, dich nicht geeinigt hast, keine Lösung gefunden hast, Haus weg.
Okay, aber dann bekommst das, was mit dem Geld, was schon gezahlt wurde, das bekommst du dann zurück und die Bank, oder was passiert mit dem schon Gezahlten?
Es wird quasi verrechnet, also die Bank möchte ja letztlich durch den Verkauf, also eine Zwangsversteigerung ist ja nichts anderes, als dass es dann etwas schnelleren Verkauf gibt. Objekt wird zwangsversteigert. Und dann guckt die Bank halt drauf, okay, wie viel habe ich noch von meinem Kredit offen? Und davon zieht sie sich halt entsprechend aus dem Verkaufserlös halt noch was ab. Also das, was dann übrig bleibt, das kriegst du dann halt auch. Also es ist jetzt nicht so, dass
du weißt, manche ist nicht mit null da.
Nee.
Wenn du Pech hast,
vielleicht schon. Wenn du Pech hast, je nachdem, was halt als Verkaufserlös rauskommt, kannst du auch
oder,
null dastehen.
Oder ist, warum auch immer, ganz am Anfang kannst du schon deine Raten nicht tragen und die Bank bekommt nicht das, was du als Kredit aufgenommen hast, als Gegenwert für das Haus. Da. dann hast du ein Problem. Dann hast du sogar ein Minus gemacht.
Oh, ja. Okay.
Es könnte krass. Aber auch sein, dass die Lösung heißt, je nachdem, wie groß dein finanzielles Problem ist, dass es dann heißt Privatinsolvenz.
Ja, stimmt.
Wenn natürlich. Du das alles nicht mehr tragen kannst, lieber Kunde.
Ja. Ja, also wenn dann.
Heute
also
sieht die Privatinsolvenz Gott sei Dank anders aus wie noch vor ein paar Jahren. Wir reden nicht mehr über 7 Jahre, sondern über 3 im neuen Modell, wenn der Kunde den Voraussetzungen entspricht. Also relativ schnell abhandelbar, um aus dieser großen Schuld rauszukommen. Ich finde, das ist auch noch mal ein Thema, was wir aufnehmen könnten, vielleicht in einem unserer nächsten Folgen. Was passiert denn, wenn ich mal eine Privatinsolvenz hatte? Wie lange bleibt die denn in der Schufa? Kann ich mir denn dann überhaupt noch irgendwas leisten an Eigentum oder sonstigen? Das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt. Weil in der jetzigen Zeit, in der wir uns befinden, spulen wir mal zurück ins Jahr 2019, wo alles noch normal war, wo noch keine Corona-Viecher, Krabbeldinger irgendwo aus irgendeinem Labor oder wo auch immer hergekommen sind. Seitdem verändert sich ja ganz, ganz viel. So, und du kannst natürlich ja dem einen oder anderen nur raten, wenn du es nicht mehr zahlen kannst, wenn alles in die Fritten gegangen ist, wenn dein Geschäft nicht mehr funktioniert, dann bleibt dir nur noch der Weg in die Privatinsolvenz.
Ja, ich muss an der Stelle mal ganz kurz die beste Insolvenzmanagerin auf diesem Planeten grüßen. Du weißt, wer gemeint ist. Hallo, schöne Grüße.
Hätte nicht sein müssen, aber danke.
Danke. Nein.
Kann man denn im Vorfeld tun, damit es gar nicht erst zu so einer Situation kommt?
Das hat ja Nicole schon so ein bisschen angesprochen. Also ja, gut, planen mit Sicherheit auch, aber ich würde in erster Linie das sagen, was Nicole halt schon beschrieben hat, ist dieses Thema, dass man sprechen muss. Sprechen aber ist...
Es fängt ja noch früher an. Also ja. Sprechen bezog sich ja darauf, wenn das Kind fast schon in den Brunnen gefallen ist. Wenn du schon die erste Mahnung quasi auf dem Tisch hast.
Ja.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, vor der Finanzierung alle möglichen Eventualitäten durchzusprechen, dass die Rate langfristig tragbar ist. Dass wir nicht in genau diese Schwierigkeiten kommen, dass wir vor allem auch einen gewissen Puffer weiterhin auf dem Konto haben. Nur weil es heißt, ich habe 20.000 Euro Eigenkapital. Ja, Moment, ich bin jetzt gerade im Flow. Wenn du 20.000 Euro Eigenkapital hast, dass du 20.000 Euro Eigenkapital mit, jetzt hört sofort alle auf, 20.000 Euro mit in die Finanzierung bringt. Es ist ganz wichtig, immer einen Puffer zu haben für Eventualitäten. Ob das die Backofen, Fernseher, Autoreparaturabsprachen sind, die unter den technischen Geräten passieren und man alles erneuern muss. Oder eben für solche Unabwägbarkeiten, wenn Jobverlust oder weiß der Henker was und ich muss halt irgendwie noch eine Rate tragen können, bevor ich einen neuen Job starte. Solche Geschichten, das muss vorher besprochen sein. Das muss den Kunden klar sein, dass ein Puffer da ist. Danke. Jetzt, wer hat sich zuerst gemeldet? Herr Kämmerling, bitteschön.
Ja, ja. Aber.
Ach, noch ein Aber.
Ja, natürlich. Also, natürlich, also auch du, ich kann da ja nicht widersprechen, du hast ja vollkommen recht, also das passt ja auch, Haken dran, theoretisch, aber man muss halt auch fairerweise sagen, dass halt viele Dinge im Leben einfach nicht zu 100% planbar sind. Ich habe jetzt aktuell einen Kunden gehabt, den kenne ich jetzt tatsächlich auch schon mehrere Jahre, der hat über Jahre hinweg einen sicheren und einen guten Job. Und dem wurde dann kurz vor Weihnachten ein Aufhebungsvertrag vom Arbeitgeber hingelegt. Ja, sorry, aber das, also es gibt halt Dinge im Leben, die lassen sich nicht zu 100% planen. Du kannst natürlich über viele Sachen sprechen und du kannst viele Sachen überlegen, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man über Vorbeugen spricht, kann man eigentlich, glaube ich, 2 Sachen, und dann hat man es gut zusammengefasst. Ich kann einmal sagen, im Vorfeld wichtig, über Dinge, die einem einfallen, die passieren können, schon mal zu sprechen. Schritt 1. Schritt 2 ist zu sagen, wenn es aber dann doch irgendwas kommt, was ich nicht eingeplant habe, dann aber entsprechend hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich halt proaktiv ins Gespräch und komme nicht 3 Monate später zu Nicole mit teilweise noch ungeöffneten Briefen und frage mich, hoch, was ist denn hier? Nee, das sollte direkt von Anfang an, im besten Fall bevor der erste Brief kommt, schon passieren.
Stichwort proaktiv, ja, bin ich voll bei dir.
Aber.
Ja, also, oh,
noch eins.
Ich habe
Triple Aber.
Ich höre ein Aber.
Mit Sternchen.
Und bitte.
Wenn wir mal zurückspulen in die Jahre 2016, 17, 18. Zinssätze, super verlockend und interessant.
Super lecker.
Wir reden von 0,5 maximal 1% Finanzierungssatz, Zinssatz. Und jetzt kommt ein Kunde auf die Idee, der sagt, boah geil, jetzt komme ich in den Genuss und kann mir ein Haus kaufen aufgrund der günstigen Zinssätze, was ich mir unter normalen Umständen eigentlich gar nicht leisten könnte. Der kommt jetzt und kauft eine Butze, meines Erachtens als Beispiel 350.000 Euro mit einem Nettoeinkommen von 2.000 Euro plus vielleicht 450 Euro Nebenjob der Frau und zwei Kinder. Ging 2016, 17, 18 auf. Der Bankberater verkauft dem Kunden aber nur eine 10-Jahres-Zinssatzkondition. Geilomat 3,50. Wir haben jetzt, wir bleiben mal bei 2016, 10-Jahres-Kondition, 2,26, huch, da sind wir ja gerade, mit Zinssätzen von, ich habe hier gerade ein Angebot von der ING vorliegen, Verlängerungsangebot 4,10. Der Kunde hat für 0,53 finanziert.
Aber da muss man doch ganz klar sagen, und dann bist, deswegen passt das, also das ist ein wichtiges Thema, aber das Aber passt nicht, weil es ist genau eigentlich das, was Kevin gesagt hat. Da geht's ja um Planung. Und das ist ein Punkt, da würde ich sagen, also welcher Bankberater sich vor 10 Jahren hingestellt hat und gesagt hat, na ja, der Zinssatz, der bleibt ja immer so. Sorry, aber der träumt wahrscheinlich auch davon, dass Elefanten fliegen.
Bei dem fliegen nur nicht Elefanten. Bei dem sind die Elefanten noch rosa mit lila Punkten. Diese Bankberater hat's und gibt es. Die hat's gegeben und gibt es.
Das Aber ist berechtigt, weil die Kunden wissen es doch nicht besser.
Nee, der die Banker verlassen macht ja den sich Fehler. Auf, genau, die verlassen sich auf die Hausbank. Da sind wir immer schon hingegangen. Dann hatten wir in einen der vorherigen Folgen. Und dann hätten wir immer Jod gegangen, sagt der Kölner. Nee, jetzt gerade geht ja nichts Jod, weil wir sind bei einem Zinssatz von 4, und. Das heißt, das wir rechnen und sprechen hier über fast eine Vervierfachung der monatlichen Belastung.
Ja. Wie gehe ich denn mit so einer Unsicherheit um, wenn meine Zinsbildung bald ausläuft oder
kann
ich gerade
10-jährige Zinsbindung machen?
Stecke.
Beziehungsweise entsprechend natürlich planen. Wir haben ja schon mal auch in einer anderen Folge, ne, Hashtag Folge Anschlussfinanzierung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, wann ist da der richtige Moment, wann kann man dazu einsteigen. Unterschiedliche Zinsbindungen hat man auch in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Da kannst du ja schon mit planen. Das Problem ist natürlich, und da kann wiederum der Kunde schon was für, und das muss ich auch dem Kunden im Zweifel zum Vorwurf machen, weil wenn ich halt zur Bank mit dem Teaser gehe, dann kann es eventuell sein, dass die vielleicht, wobei da passt es nicht, die haben mehr. Wenn ich zur Sparkasse oder zur Volksbank gehe, habe ich in der Regel 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre Zinsbindung. So, da bin ich ja irgendwo halt beschränkt in meiner Auswahlmöglichkeit. Dann bin ich aber auch als Kunde selbst schuld, wenn ich dann halt vor 10 Jahren da war und nicht noch woanders hingegangen bin oder nicht von vornherein bei einem Vermittler war, der einfach geschaut hat, um dann halt auch das volle Potenzial nutzen zu können. Und ehrlicherweise, wer vor 10 Jahren für 10 Jahre Zinsbindung abgeschlossen hat, ja, das war die dämlichste Entscheidung, die man wahrscheinlich treffen konnte.
Leider,
muss man leider ja so sagen.
Weil das, was jetzt passiert, liebe Rebecca, wird sein, dass in der nächsten Zeit wieder ganz, ganz viele Immobilien auf den Markt gespült werden über Zwangsversteigerungen, weil die Kunden es sich einfach nicht mehr leisten können.
Ja.
Und hätte der Bankberater damals oder Vermittler oder wer auch immer nicht nur darauf geachtet, dass der mal eben für 10 Jahre ein bisschen Geld verdient, sondern hätte den Kunden ganzheitlich betrachtet über die komplette Laufzeit, was er tun muss seit 2016. Ja, lieber Sören, aber du hast manchmal Kunden, die verlassen sich darauf, was der Banker sagt. Und machen ja, nichts anderes.
Nee, das war jetzt eher in eine andere Richtung. Also bei den Vermittlern bin ich dabei. Da können wir Haken dran machen, bin ich total dabei. Ich frage mich halt immer, also eine gute Beratung von einem Banker jetzt bei, also einem tollen Berater bei einer Sparkasse oder Volksbank, super viel Ahnung, macht grundsätzlich einen tollen Job, begleitet seine Kunden richtig gut, die gibt's ja, die Kollegen. Was hätte der sagen müssen? Der hätte quasi im Gespräch hingehen müssen und sagen müssen, ja, also ich kann dir jetzt 10 Jahre zu einem geilen Zins anbieten. Ich weiß zwar, wahrscheinlich in 10 Jahren ist der Zinssatz schlechter, aber leider kann unser Haus das nicht anbieten. Geh doch mal zu einer anderen Bank, da kriegst du dann längere Zinsbindung.
Auch wenn eine Volksbank oder Sparkasse nur 15 oder 15 Jahre hat, hat die eine Bank auf jeden Fall folgenden Vorteil, der da nämlich heißt Bausparfuchs.
Ja,
die andere Bank hat den Vorteil, die da heißt LBS. Wenn ich aber beschränkt in meinem Kopf bin und das nicht weiter, boah, ich krieg gerade Puls,
man
das nicht weiter verfolge, ja, dann habe ich nun mal Kunden, die ich leider offensichtlich in eine Bedrulle bringe.
Ja.
Ist so.
Aber aus Sicht der
mich
Kunden, was ist
klar
dann?
Beratungsfehler.
Ja, genau, also Rebecca, wir sind dann genau an dem Punkt, dass sich die Rate aufgrund der Zinsanpassung halt vervielfacht.
Ja.
Die Rate halt deutlich steigt, aber das Einkommen hat sich vielleicht nicht groß verändert. Das ist der gleiche Punkt wie noch vor 10 Jahren, vielleicht ein Schnuff mehr. Und du kannst dir diese Rate einfach nicht mehr leisten. Weil dein Kühlschrank muss trotzdem voll sein, weil die Autos werden auch nicht günstiger durch Sprit und Co. Es wird ja alles teurer. Und wenn die Rate dann tatsächlich, und das ist ja realistisch, verdoppelt, verdreifacht sich, dann hast du echt ein Problem. Und dann kommen wir genau dahin, was wir vorhin sagten. Dann fängt es an, dass ich vielleicht eine Rate nicht mehr zahlen kann. Dann kriege ich die erste Mahnung. Bestenfalls gehe ich vorher auf die Bank zu und sage, boah, scheiße, wie soll ich denn das alles machen?
Mhm.
Aber du guckst im Zweifel, also toi, 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 viel Glück all denen, die das gerade betrifft. Aber ich kann mir vorstellen, das ist richtig eklig. Weil du lebst dann, und das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, du lebst für die Immobilie. Und du musst
das
privat leben.
Nicht.
Es funktioniert nicht. Du musst alles einschränken. Und das kann nicht gehen. Und wenn du clever bist, verkaufst du die Hütte, weil du es nicht mehr stemmen kannst und lässt es gar nicht so weit kommen, dass du in Zwangsversteigerungen und Co. kommst, ne, dass du noch ein bisschen Gewinn machst, dass du dann einfach den Kredit ablösen kannst. Du hast ja die ersten 10 Jahre schon ein bisschen was abbezahlt, gehst mit, keine Ahnung, Vorfälligkeit oder wo wollt ihr hin?
Nee, Problem ist, du hast die ersten 10 Jahre was abbezahlt, also da habe ich Bauchschmerzen, ich kann mir
nicht
vorstellen,
viel.
Nicole auch. Ja, vor allen Dingen, man muss mal überlegen, wie wurden die Finanzierungen gemacht vor 10 Jahren? Das waren dann teilweise, das war ja nicht nur 10 Jahre Zinsbindung und ein super günstiger Zinssatz, sondern der Knaller war ja die große Tilgung.
Ja, da ist er.
Genau, 1% Tilgung. Da hast du gar nichts zurückgezahlt.
Das ist aber eher selten. Also 2% war schon in der Regel.
Bei unseren
all meine
Sparkassen,
Kunden
ja.
Anrufen.
Aber, okay, gut.
Und jeder Kunde kennt den Satz, du sollst so leben wie bisher und nicht nur, weil eine Finanzierung da ist, nicht mehr ins Kino, nicht mehr in Urlaub, nicht mehr Brot, nichts mehr essen können und nur noch Brot und Wasser, nur weil du jetzt eine Hütte am Arsch hast. Entschuldigung, dass ich dazu sag. Das darf nicht passieren. Und meines Erachtens ist ganz, ganz viel passiert in den letzten 10 Jahren. Wir hatten eine lange, lange Zeit, wo die Zinsen günstig waren. Wir schweifen gerade leider ein Stück vom Thema ab. Und dann hat man gesehen, als junger Mensch, boah geil, ich mach mal Immobilienfinanzierung. Habe ich zwar nicht gelernt, mach mal so 3 Monate, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Und wer waren denn die günstigsten in der Zeit am Markt, wo alles günstig war, aber die am günstigsten waren unsere Freunde mit den 3 Buchstaben in Orange. Die hat man gar nicht weiter geguckt. Man hat das Günstigste genommen und dem Kunden verkauft. Die Jungs sind aber alle heute nicht mehr in ihrem Job. Fast alle nicht mehr, weil sie gar nicht damit umgehen können. Was ist denn, wenn der Zinsmarkt ansteigt? Ja, wir haben alle die Glaskugel nicht, aber alle die in diesem Job schon länger wie 2 Monate sind, die wissen, dass der Zinsmarkt sich verändern kann, nach oben und nach unten. Und diese Phase, die wir hatten über diese lange Zeit, die wird eine ganz lange Zeit jetzt nicht mehr da sein. Und deswegen musst du hingehen, liebe Berater da draußen, falls ihr Kunden habt, wo ihr leider nur eine 10-Jahres-Kondition gemacht habt, schaut mit den Kunden auf die Finanzierung, macht vielleicht einen Bausparer Sinn, macht vielleicht was anderes Sinn, aber guckt doch bitte, dass eure Kunden glücklich und ohne Bauchschmerzen weiter in ihrem Haus leben können. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres wie junge Leute, gerade mit Kind, die haben sich ihren Traum erfüllt und müssen nach 10 Jahren wieder ausziehen, weil irgendwer gesagt hat, mach nur 10 Jahre.
Bin ich dabei, aber man muss auch fairerweise mal die Realität betrachten. Und die Realität ist die, dass wenn du heute bei irgendjemandem das abgeschlossen hast, in der Regel, wenn du nach 10 Jahren wiederkommst, der auf jeden Fall nicht mehr da ist. Das heißt, der kriegt es ja im Zweifel nicht mehr mit. Das heißt, eigentlich muss der Aufruf eher an jeden Kunden, an jeden Zuhörer, an jeden Zuschauer jetzt gehen, mal darüber nachzudenken, habe ich schon eine Finanzierung gemacht, plane ich das, und dann einfach frühzeitig halt sprechen, frühzeitig sich absichern, genau drauf gucken, das ist eigentlich, ne? Also das von den Bankberatern, meistens ist es da dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann wechselt sowieso jedes halbe Jahr wieder der Kunde und die Kundengruppe.
Ja, wir sind ja, was das Thema angeht, Langlebigkeit am Markt, sind wir ja schon Dinosaurier. Also ich mache meinen Job seit 2005 und habe schon ganz, ganz viele meiner Kunden zweimal prolongiert. Ihr machtet auch nicht erst seit einem Jahr. Also ich meine, wir sind schon lang genug im Geschäft alle zusammen. Aber wie viele sitzen denn da vielleicht nur ein Jahr? Und dann merken die, oh scheiße, das läuft nichts mehr. Machen wir mal was anderes. Hier mal ein paar Teppiche verkaufen.
Herrlich.
Oder was auch immer.
Lass mich ganz kurz meinen Gedanken noch zu Ende bringen. Für die Menschen, die sich das, wir waren an der Stelle, dass sich die Menschen das aufgrund der Zinssituation jetzt nicht mehr leisten können, das Haus dann verkauft werden sollte bestenfalls, aber von sich aus und nicht erst darauf zu warten, dass es in die Zwangsversteigerung geht, um zumindest eine Nullrechnung, und wenn es nachher 2000 Euro mehr sind, auch schön, ist erstens ein deutlich besserer Weg, als sich durch etwaige Mahnverfahren durchzukämpfen. Und ist natürlich für Kunden, die jetzt gerade auf der Objektsuche sind, eine schöne Chance, gut an Immobilien ranzukommen. Weil genau diese 10 Jahre, der Korridor ist jetzt gerade so, ne? Also vor 10 Jahren hat man diese Finanzierung, die günstig waren, abgeschlossen. Die 10 Jahre laufen jetzt gerade aus. Das heißt, es gibt durchaus Familien, die jetzt an den Punkt kommen, ich kann mir die Immobilien nicht mehr leisten, ich muss sie verkaufen. Heißt für die Menschen, die jetzt nach einer Immobilie suchen, dass sie eventuell gut oder etwas günstiger oder zu einem guten Zeitpunkt einfach an eine Immobilie drankommen können. So, jetzt habe ich meinen inneren Seelenfrieden, dass ich das zu Ende bringen konnte.
Es gibt aber auch Glück im Unglück bei der ganzen Nummer, ne? Wenn der Kunde vor 10 Jahren, ich sage jetzt mal als Beispiel, 200.000 für die Hütte bezahlt hat, aufgrund der Preissteigerung, die wir haben, ist die vielleicht jetzt 300.000 wert.
Ja.
Hat er noch Glück? Muss vielleicht nur 170, 180.000 der Bank zurückführen, verkauft das Ding vielleicht für 300 und kann den Rest festhalten und sich vielleicht eine kleinere Eigentumswohnung kaufen oder anlegen, zur Miete wieder wohnen, wie auch immer. Ja, das ist das Einzige, wo ich sage, es ist von Vorteil, wenn wir 10 Jahre zurückspulen und das jetzt sehen, die Immobilienpreise haben sich verändert. Das kann nochmal, ich sag mal, ein bisschen Glück im Unglück sein, dass die Immobilie jetzt ein bisschen mehr wert ist, wie sie damals noch war.
Ja, lass uns versuchen, das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Wir sind da in einer ordentlichen Diskussion gerade gelandet, aber vielleicht nochmal ganz kurz. Also, was sollten wir auf jeden Fall tun, wenn wir die Rate nicht mehr tragen können? Auf jeden Fall frühzeitig kümmern, frühzeitig Kontakt zur Bank oder bestenfalls sogar zu uns aufzunehmen, dass wir uns das Ganze anschauen können. Was passiert, wenn ich die Rate nicht tragen kann, ich mich nicht kümmere? Dann gibt es Mahnungen, dann gibt es eine Pfändung und im Worst Case ist die Hütte weg wegen einer Zwangsversteigerung. So, was hatten wir noch? Ja, das sind doch erstmal so die harten Fakten gewesen, würde ich sagen.
Und wichtig ist, wir hatten ja auf jeden Fall drüber gesprochen, wenn es halt passiert, dass man natürlich dann gucken kann, gibt es vielleicht Möglichkeiten mit der Bank zu sprechen, dass man mal, dass eine Rate reduziert werden kann, dass eine Rate ausgesetzt werden kann, dass man es vielleicht umschuldet und damit die Ratenbelastung insgesamt zu reduzieren. Also da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, was kann ich dann tun? Das hängt immer ein bisschen vom Einzelfall ab, das hängt immer ein bisschen von der Bank ab. Wichtig ist, sprechen. Wenn es schon soweit ist, sprechen, und ansonsten gilt das, was Kevin gesagt hat, planen. Ganz wichtig, planen, und damit es halt gar nicht im besten Fall in die Richtung geht.
Und vielleicht hier an der Stelle auch nochmal der Tipp, solltet ihr da draußen vor 10 Jahren ungefähr, so ungefähr, vielleicht waren es auch nur 8 Jahre, eine Finanzierung abgeschlossen haben, dann schaut bitte mal rein, wann die Anschlussfinanzierung wirklich dran ist, damit wir jetzt schon gucken können, wie die Rate dann aussieht, dass wir frühzeitig dran sind. Ganz, ganz wichtig. Ja. Einfach nur nochmal so dieser kurze die Ausschweifung zur Anschlussfinanzierung, aber es ist einfach unfassbar wichtig, dass es keine bösen Überraschungen nachher gibt. Ne?
Unser Zasterfakt diese Woche. Laut Bundesbank hatten 2023 mehr als 50.000 Haushalte in Deutschland Probleme mit der Rückzahlung ihrer Immobilienfinanzierung. Aber in 7 von 10 Fällen hätte ein frühzeitiges Gespräch geholfen. Reden schützt, schweigen kann aber teuer werden.
Ja, das ist es, genau.
In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber vielen kurzfristig helfen kann. Privatkredite. Wann sind sie sinnvoll? Was sind faire Konditionen? Und worauf musst du beim Vergleich achten, damit du nicht in eine kostenvolle tappst? Das war Zaster und Zinsen, der Podcast. Danke fürs Zuhören. Lasst ein Like und einen Kommentar da und abonniert uns auch gerne. Wir sehen uns nächstes Mal.
Auf
Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss.